Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext steht in der Apostelgeschichte 10. Und bevor ich ihn uns vorlese, möchte ich uns erzählen, was in dieser Geschichte passiert ist bis hierhin. Oder ja, was dieser Situation vorausgeht. Da sind zwei Menschen, die Gott begegnen. Und diese Begegnungen mit Gott lösen einen Prozess für die damalige Gemeinde aus, die alle Ordnungen und Strukturen der ersten christlichen Gemeinden komplett auf den Kopf stellen. Die erste Gottesbegegnung hat Cornelius. Cornelius war vermutlich ein römischer Hauptmann in einer Bogenschützeneinheit und er war mit seiner Hundertschaft in Caesarea stationiert, an der Küste vom Mittelmeer. Er war eindeutig ein Heide, weil er nicht nur der jüdischen Religion nicht angehörte, sondern weil er ein Römer war. Und trotzdem pflegte er ganz engen Kontakt zu der Synagoge, er spendete Geld dorthin, er verhielt sich gottesfürchtig und er betete zu den jüdischen Gebetszeiten. In einer seiner Gebetszeiten am Nachmittag erschien ihm plötzlich eine Gestalt im leuchtenden Gewand und er sagte später, dass er einen Engel gesehen hat. Und dieser Engel forderte ihn auf, dass er zu Petrus gehen soll und ihn zu sich rufen lassen soll. Die zweite Gottesbegegnung hatte passend dazu Petrus. Er saß einen Tag später in Joppe, wo er war, das ist einige Kilometer entfernt, aber auch an der Küste. Petrus war ein Mann, der von Jesus als Jünger berufen wurde und der sich mit seinem ganzen Einsatz, mit all seiner Zeit und Energie und Kraft für Jesus und für die Verkündigung des Wortes Gottes einsetzte. Auch wenn wir heute ihn so sehen und als Christen bezeichnen würden, gab es damals diese Bezeichnung noch gar nicht und er hat sich selbst als Jude gesehen. Er orientierte sich an den jüdischen Geboten, er erkannte Jesus als den verheißenen Messias der Juden. Und das Leben als Christusnachfolger gestaltete man als Jude, inklusive Beschneidung und der Befolgung der Regeln aus der Tora. Während sich Petrus in Joppe aufhielt, hatte er um die Mittagszeit auch zu einer Gebetsstunde eine Vision. Und in dieser Vision kam aus dem Himmel ein Gefäß herunter und in diesem Gefäß wimmelte es von unreinen Tieren. Also Tiere, die nach jüdischen Regeln nicht als rein galten, den man nicht anfassen durfte und die man vor allem nicht essen durfte. Und er hörte eine Stimme, schlachte diese Tiere und iss. Petrus war entsetzt, denn er hat noch nie solch unreine Tiere zu sich genommen. Und die Stimme hat weiter gesagt, was Gott als rein bezeichnet hat, das sage du, oder nenne du nicht unrein. Und diese Situation wiederholt sich dreimal. Und während Petrus völlig irritiert und total überfordert mit dieser Vision da saß und darüber nachdachte, hörte er die Stimme nochmal und die sagte ihm, es kommen drei Männer, die werden dich holen und dich einladen und du sollst auf diese Männer hören und mitgehen. Und dann kommt unser Predigttext, den ich uns jetzt vorlesen möchte, aus Apostelgeschichte 10, die Verse 21 bis 35. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach, vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Petrus erlebt hier in dieser Geschichte oder in dieser Phase, in diesen Begegnungen, einen Entwicklungsprozess, der durch die Vision mit den unreinen Tieren angestoßen wurde und durch die Begegnung mit den Botschaften von Cornelius weiter in ihm gearbeitet hat. Ein Entwicklungsprozess beinhaltet immer, dass ein aktueller Zustand, so wie er jetzt ist, sich verändert und Dinge anders gesehen, verstanden oder getan werden. Da sind also Grenzen, die vorher gesetzt waren, und die werden jetzt neu abgesteckt und anders angeordnet. Die Grenze hier in dieser Geschichte, in dieser konkreten Situation, die abgebaut werden sollte, war nicht nur eine Grenze im übertragenen Sinne, sondern eine ganz konkrete und gelebte Abgrenzung zwischen verschiedenen Menschen. Es gab ganz feste Ausschlusskriterien dafür, wann man zu Gott gehörte und wann nicht. Ein Jude ging nicht in das Haus eines Nichtjuden. Auf gar keinen Fall aß man mit Menschen zusammen, die keine Juden waren. Wer sich nicht an die Speise- oder Reinigungsvorschriften der Tora hielt, konnte sich Gott nicht nähern. Und diese Grenze, die da zwischen den verschiedenen Kulturen, Menschen und Religionen war, war damals für die Menschen keine Lappalie, sondern das war wie eine dicke, fette Mauer, die zwischen den Menschen stand und die wirklich die Kulturen voneinander getrennt haben. Das gesellschaftliche Leben hat sich unterschiedlich abgespielt auf den jeweiligen Seiten dieser dicken Mauer. Und nur auf der einen Seite konnte man zu Gott kommen. Nun beginnt für Petrus dieser Entwicklungsprozess mit der Vision von den unreinen Speisen. Gott erklärt Petrus hier, was er für rein hält. Und zwar Dinge, die vorher nach dem Gesetz Gottes für unrein erklärt wurden. Dinge, die auf der anderen Seite von der Mauer standen. Und dieses Bild, was Petrus in der Vision gesehen hat, hat in ihm eine Abscheu ausgelöst. Wenn man sich vorstellt, man ist geprägt mit etwas und sagt, das war schon immer ekelhaft. Das darf man nicht essen. Mein Leben lang wurde ich so geprägt und jetzt komme ich irgendwo hin und jemand stellt mir das auf den Tisch. Dann wird sich etwas in meinem Körper sogar körperlich da äußern. Das ist ekelig, das macht man nicht, das tut man nicht. Und so ein Gefühl hatte Petrus gehabt. Das ist das Erste, was in dieser Vision begegnet. Und dann kommt der Auftrag, nun den nichtjüdischen Männern, also ebenfalls Menschen, die auf der anderen Seite von dieser Mauer waren, zu begegnen und auf das zu hören, was diese Menschen ihm sagen. Petrus lässt sich darauf ein, obwohl er noch nicht hundertprozentig verstanden hat, was das alles bedeutet, aber er ist sich ganz sicher, diese Stimme kam von Gott und er tut das, was Gott ihm gesagt hat. Er verbringt Zeit mit diesen Männern, einen Abend und dann eine lange Wanderung nach Caesarea oder vielleicht sind sie auch mit irgendeinem Wagen gefahren, weil das ja militärische Menschen waren. Aber es war ein langer Weg, den die da vor sich hatten. Und währenddessen wird diese Vision für ihn gedanklich ein Bild dafür, wie er Menschen begegnen soll. Es geht plötzlich für ihn nicht mehr um diese Speisen, sondern es geht um das Miteinander von Menschen, von Geschöpfen Gottes. Und obwohl Jesus bereits immer wieder vorgelebt hat, wie man anderen Menschen oder anderen Kulturen begegnen kann, ist dieses Denken in den Köpfen auch der Nachfolger Jesu immer noch ganz tief und fest drinne. Nur mit Gleichgesinnten darf man sich treffen. Nur das Volk Israel gehört auch wirklich zu Gott. Nur wenn man lebt und denkt und handelt wie ein Jude, wird Gott sich einem zuwenden. Aber diese Vision von Petrus in der Kombination damit, dass die Leute von Cornelius das im Prinzip bestätigen, was er in der Stimme gehört hat, beginnt für Petrus diese Mauer langsam zu bröckeln. Als Petrus vor Cornelius steht, sagt er ganz selbstbewusst zu ihm, dass Gott ihm gezeigt hat, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Die Menschen mit Gottes Augen zu sehen. In seiner Vision hatte er unreine Tiere gesehen und mit einmal ist ihm klar, es geht hier um die Menschen. Es geht gar nicht um die Tiere oder um irgendwelche Speisevorschriften, es geht um Menschen. Und nachdem Petrus von Cornelius hört, dass Gott auch zu ihm, also zu Cornelius, zu dem Heiden gesprochen hat, wird Petrus klar, dass Gott nicht zwischen verschiedenen Menschen unterscheidet und nur nach bestimmten Kulturen oder nach bestimmten Stellungen oder Positionen, nach bestimmten Verhalten Ausschau hält und erst dann Menschen akzeptiert, sondern dass Gottes Liebe grenzenlos ist. Und deswegen zieht er auch keine Grenze zwischen verschiedenen Menschen, wem diese Liebe gilt und wem sie nicht gilt, sondern seine Liebe gilt allen Menschen. Für uns heutzutage ist die Frage, die Petrus hatte, ich habe hier Paulus stehen, deswegen bin ich irritiert. Also die Frage, die Petrus hatte, keine wirkliche Frage mehr. Die meisten von uns sind mit dem Zuspruch aufgewachsen, dass jedem Menschen die Liebe Gottes gilt. Und dass man das unterscheiden könnte oder dass es Menschen gibt, für die die Liebe nicht gilt, ist uns eigentlich, würde ich denken, vermutlich allen ziemlich fremd. Ich kenne es eher andersherum, dass ich mit Menschen spreche und diese Menschen sagen, Gott und Kirche, das ist nichts für mich. Da zieht nicht Gott die Grenze, sondern wir Menschen ziehen die Grenze. Nein, Gott, das ist nichts für mich. Wir grenzen uns ab. Vielleicht, weil wir uns nicht für würdig halten, nicht für gut genug, nicht für ausreichend. Oder weil Menschen sich ein Bild von ihrem Leben gemacht haben, in dem sie nicht angewiesen sind auf einen Gott. Wo sie den Ursprung des Lebens nicht auf Gott, sondern auf einen Zufall zurückführen. Oder weil sie sich einfach keine Gedanken darum machen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Grenzen, die wir im Kopf haben. Wo wir Menschen einordnen, in Schubladen stecken oder vielleicht auch manchmal sogar hinter Mauern stellen. Manchmal denke ich über das Christsein nach und habe das Gefühl, dass wir es richtig machen. Dass wir besser wissen, wie man miteinander umgehen sollte, anderen Menschen begegnen oder wie man sich zu engagieren hat. Ja, ich bin von meinem Glauben überzeugt und ich glaube ganz fest daran, dass meine Beziehung zu Gott das Beste ist, was mir im Leben passieren konnte. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Gott auch für alle anderen Menschen das Beste im Leben sein kann. Aber das heißt nicht, dass ich besser bin oder besser wüsste, wie das Leben zu funktionieren hat. Mein Glaube an Gott ist ein unbegreifliches Geschenk, in dem Gott sich mir gezeigt hat und dass ich Gott erleben kann, dass ich ihn kennenlernen durfte. Es ist nichts, was ich verdient habe oder wo ich sagen könnte, da habe ich etwas besser gemacht und deswegen ist das jetzt so. Gott liebt mich und auch die anderen, wie ich sie manchmal in meinem Kopf nenne, und ich ärgere mich darüber, dass ich das denke überhaupt nur, dass ich denken kann, die anderen. Aber so sind wir Menschen wahrscheinlich, weil wir uns immer wieder auch darüber definieren, wo wir uns abgrenzen. Natürlich weiß ich ganz genau, Gott liebt jeden Menschen. Und deswegen versuche ich auch immer wieder aktiv, das nicht zu denken an die anderen oder an andere Menschen. Und trotzdem merke ich, dass mir das manchmal sogar von außen gespiegelt wird. Obwohl ich das selber gar nicht denke und versuche, Mauern abzubauen, merke ich im Miteinander manchmal, wie andere Menschen denken, dass ich vielleicht denke oder dass sie denken, ich wäre ein besserer Mensch. Das ist auch was, was mich dann wiederum ärgert. Das wird an so ganz kleinen Sätzen deutlich. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal gehört habt, dass jemand sagt, ja, aber sowas würdest du ja nicht denken oder sowas würdest du ja nicht machen. Und man hat das Gefühl, oh, irgendwie denkt der andere gerade, ich wäre da irgendwie vernünftiger oder besser oder würde anders handeln. Und das begegnet mir schon immer mal wieder, dass Leute so reagieren. Und ich habe dann das Gefühl, sie denken wirklich, ich würde mich vielleicht besser verhalten, hätte vielleicht irgendwo eine bessere Lebenseinstellung oder irgendwas. Ich kann das gar nicht ganz genau greifen und beschreiben, was das ist. Aber man hat das Gefühl, hier passiert ganz klar eine Wertung. Die sagen, ich habe mal so und sowas gemacht, aber sowas würdest du ja gar nicht machen. Weiß nicht, vielleicht würde ich es ja auch machen, vielleicht auch nicht. Aber dieses Gefühl, was da manchmal zwischen uns stehen, merke ich, hemmt mich, offen zu reden und den Menschen zu sagen, was ich denke, was gut für das Leben wäre. Weil ich immer das Gefühl habe, oh, der denkt dann, dass ich denke, ich wäre besser als er. Ja, ihr merkt, das ist ein bisschen verdreht im Kopf, aber da liegt eine Grenze zwischen uns und anderen Menschen, ob sie nun wirklich da ist oder nicht, aber sie findet statt. Was gibt es sonst noch für Mauern oder Hürden oder Grenzen in unseren Köpfen? Warum fällt es uns oft so schwer? Also es gibt sehr, sehr viele Grenzen in unseren Köpfen und es gibt sehr, sehr viele Schubladen, die wir aufmachen können und wo wir Menschen reinstecken können. Das kennen wir wahrscheinlich alles. Ich beziehe mich jetzt hier aber ganz konkret auf die Grenzen, die wir haben, die uns manchmal unterscheiden zwischen Menschen, die Christen sind und Menschen, die nicht Christen sind. Warum fällt es uns oft so schwer, mit Menschen über Gott oder über unsere Überzeugungen zu sprechen, ihnen davon zu erzählen? Eine Hürde dabei könnte sein, dass wir Angst haben, uns bloßzustellen oder lächerlich zu machen. Wir haben Angst, uns angreifbar zu machen oder ja, tatsächlich uns bloßzustellen. Und diese Hürde, finde ich, ist durchaus realistisch. Selbst Paulus hat im 1. Korintherbrief gesagt, dass die Botschaft von Jesus für viele Menschen eine Torheit ist. Also ein Witz, eine absolute abgefahrene und irrwitzige Idee. Und ohne Gottes Erkenntnis wird es immer wieder Menschen geben, die über unseren Glauben einfach nur lachen können, weil sie es nicht verstehen können. Das heißt, wenn wir etwas erzählen von unserem Glauben, können wir uns damit lächerlich machen. Aber Gottes grenzenlose Liebe gilt trotzdem diesen Menschen. Und Gott wünscht sich, dass diese Menschen ihm begegnen, dass sie ihn kennenlernen und dass sie ihn verstehen können. Ganz oft geht es mir auch so, dass ich für andere denke. Ich denke, dass die meisten meiner Mitmenschen Vorbehalte gegen Christus oder kein Interesse an Gott haben. Ich denke das einfach, ohne dass ich mit ihnen da überhaupt drüber gesprochen habe. Aber weil ich es denke, spreche ich nicht mit ihnen darüber. Ich habe da diesen Grundsatz im Ohr, dass man über Geld, Politik, Sex und Religion nicht spricht. Das sind Tabuthemen, damit kann man kein unverfängliches Gespräch führen, das macht man einfach nicht. Aber ich finde, unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Ich habe schon viele Gespräche über Politik und über Geld und über Sex mitbekommen, über Religion meistens trotzdem immer noch nicht so. Aber wenn sich die anderen Grenzen aufgeweicht haben, warum dann nicht auch die von Religion? Und trotzdem habe ich immer diesen Vorbehalt, darüber spricht man nicht. Da sind Grenzen in unserem Kopf, immer wieder. Kleine Mauern, kleine Hürden, die es uns schwer machen, über bestimmte Themen zu sprechen. Aber Gott möchte diese Grenzen abbauen, weil er die Menschen anders sieht, mit anderen Augen, möchte er, dass wir auch lernen, immer wieder die Menschen aus seinen Augen zu sehen. Er versucht, die Grenzen wegzunehmen, die zwischen uns und anderen Menschen stehen. Durch die Begegnung mit Cornelius und die Vision, die Petrus hatte, hat Gott ihm deutlich gemacht, dass Gott die Person nicht ansieht. Er macht keinen Unterschied zwischen einzelnen Menschen, Kulturen oder Klassen. Und er beginnt dabei, als dieser ganze Prozess angestoßen wird, interessanterweise bei Cornelius, bei dem Heiden. Er begegnet erst Cornelius, bereitet ihn darauf vor und geht dann zu Petrus und fängt mit seiner Vision bei ihm an. Auch wenn Petrus erst nach seiner Vision von Cornelius hört, so ist Gott trotzdem zuerst Cornelius erschienen und hat ihn geschickt, um Petrus holen zu lassen. Nicht Petrus hat also die Botschaft und die Liebe Gottes zu Cornelius gebracht, sondern Gott selbst hat diesen Prozess begonnen. Gott ist schon da. Gott ist schon bei seinen geliebten Menschen. Und wir müssen ihn nicht erst zu ihnen hinbringen, zu den anderen Menschen, sondern Gott ist da schon. Er hat schon irgendwie seinen Weg bei den Menschen. Er ist bei ihnen, bei unseren Nachbarn, beim Arbeitskollegen, bei der Kassiererin oder dem Mann, der vor uns in der Schlange steht. Gott ist schon da. Wir wissen nicht, welche Wege diese Menschen mit Gott schon hinter sich haben. Ob sie ihn erkannt haben, ob sie eine Ahnung von ihm haben, ob sie vielleicht vor ihm weglaufen oder ob sie überhaupt gar keine Idee von Gott haben. Cornelius hatte schon einiges von Gott begriffen und hat ihn in seinem Herzen getragen. Er hat gebetet, er hat nach Gott gefragt. Und trotzdem brauchte er die Botschaft von Petrus, die er ihm gebracht hat. Im Anschluss von dem Text, den ich gerade gelesen habe, geht es nämlich weiter, dass Petrus dem Cornelius und allen Menschen in seinem Haus erklärt, was es mit Jesus auf sich hatte, wer Jesus gewesen ist, was Jesus für uns getan hat. Und während er das alles erzählt, von Jesus erzählt, dass Jesus uns alle Schuld vergeben möchte, überfällt die Leute in Cornelius Haus der Heilige Geist. Und sie fangen an, in Zungen zu beten, sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Und dann denkt Petrus sich, wenn Gott schon mit seinem Heiligen Geist auf diese Leute kommt, warum könnte ich jetzt noch verwehren, sie zu taufen? Und er tauft diese Leute und es muss ein riesiges Fest gewesen sein. Und die Leute von Cornelius und Cornelius werden getauft, ohne vorher beschnitten zu sein. Das ist für die ersten Christen eine riesige Revolution gewesen. Diese Bekehrung der Heiden, weil sie nicht zum jüdischen Volk gehörten, sind nun Christus-Nachfolger geworden und sind zu Gott gekommen. Und so eine Veränderung bei diesen Menschen und dann aber auch in der ganzen Gemeinde kann nicht ohne Folgen bleiben. Das hat Folgen für die ganze Gemeinde. Das hatte Folgen für alle Christen, die darauf folgten. Für die Juden damals war das wirklich ein Riesending. Das war nicht nur eine Lappalie, das war nicht nur eine Kleinigkeit, sondern es waren wirklich Welten. Da war die dicke Mauer und die standen eigentlich auf der anderen Seite und mit einmal war Gott auf der anderen Seite von der Mauer zu finden. Wo Gott vorher nur auf ihrer Seite war, war er mit einmal auch auf der anderen Seite zu finden. Und so eine Riesenentwicklung ist natürlich nicht unumstritten. Das heißt, man streitet sich darüber. Was hier passiert ist, mit Cornelius und seinen Leuten, das gab Streit. Und Petrus ist für seine kulturelle Prägung hier wirklich einen Riesenschritt gegangen. Und trotzdem sind nicht alle Zäune in seinem Kopf verschwunden. Dazu hat es noch andere Menschen gebraucht, die im Laufe der Geschichte und auch immer wieder die Grenzen abgebaut haben. Und selbst wir heute haben immer noch Grenzen in unseren Köpfen. Wenn man sich für Menschen öffnet, Grenzen abbaut und Türen öffnet, dann kommen vielleicht auch welche von diesen anderen Menschen. Und das Bild in einer Gemeinde, in einer Kirche verändert sich. Petrus hatte ja diese Vision mit den unreinen Tieren und für ihn ist es zu etwas geworden, dass er die Menschen nicht als unrein beschreiben soll. Und trotzdem hat er weiterhin keine unreinen Speisen gegessen. Petrus hat sich weiterhin sehr jüdisch verhalten, in seinem ganzen Verhalten. Und später geht er auch nochmal wieder ein paar Schritte zurück. Und trotzdem stellte sich in der ersten Kirche dann irgendwann die Frage, was machen wir denn jetzt mit diesen unreinen Speisen? Weil für die Heidenchristen, für Cornelius und seine Leute, waren diese Speisen noch nie unrein. Die haben nicht diesen Ekel, den Petrus am Anfang verspürt hat. Die durften das schon immer essen. Und jetzt kommt jemand und sagt, ab jetzt nicht mehr. Wo ziehen wir also die neue Grenze? Was machen wir mit denen? Müssen die sich auch beschneiden lassen oder nicht? Wie gehen wir damit um? Hier war es schließlich Paulus, der weiter die Türen geöffnet hat, weiter für Akzeptanz geschaffen hat für die Menschen mit einer neuen Frömmigkeit, weil sie andere Traditionen mitgebracht haben, andere Rituale, andere Ordnungen. So wie eigentlich Jesus damit auch schon angefangen hat, als er gesagt hat, nicht was in den Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, macht ihn unrein. Feste Regeln und frühere Ausschlusskriterien, wo klar war, so geht das gar nicht, sind für die Gemeinschaft mit Gott, werden durch die Liebe Gottes und durch die Erkenntnis durch den Heiligen Geist verändert, wandeln sich und ändern sich. Wenn also zu uns heute neue Menschen kommen, worüber wir uns total freuen, wird es Veränderung geben. Und auch hier wünscht sich Gott, dass Grenzen uns nicht trennen, sondern dass wir gemeinsam Wege finden, unsere jeweilige Frömmigkeit neu zu entdecken und zu leben. Nicht jede Tradition, nicht jede Verhaltensweise, nicht jede Regel oder auch ungeschriebene Gesetze werden dabei bleiben können, wie sie einmal waren. Man muss immer wieder miteinander ringen, miteinander im Gespräch bleiben, Wege suchen und danach fragen, was dem Willen Gottes entspricht. Und ob vielleicht auch echt dicke Mauern weichen können und sich verändern können. Petrus hat ein sehr eindeutiges Zeichen erlebt. Er hatte selber diese krasse Vision, die in ihm ganz, ganz viel bewegt hat. Und dann hatte Cornelius den Auftrag bekommen, ist zu ihm gekommen. Und Petrus hat gleichzeitig wieder die Stimme gehört. Und das hat alles zusammengepasst und sich zusammengepuzzelt. Und als er dann auch noch erlebt hat, dass Cornelius und seine Leute den Heiligen Geist empfangen haben, also dass Gott nochmal so sein Zeichen dazu gegeben hat, war für ihn eindeutig und total klar, Gott liebt alle Menschen, der öffnet die Grenzen, alle sind bei ihm willkommen. Für die anderen Menschen, die nicht dabei waren, war das alles nicht so klar. Da sind die Leute aus Joppe mitgekommen, andere judenchristliche Menschen, und haben gesehen, hier kommt der Heilige Geist auf Cornelius und seine Leute. Und die waren entsetzt. Die konnten sich das nicht vorstellen, was hier passiert. Und diejenigen, die dann noch weniger dabei waren, die ganz woanders waren und später nur davon gehört haben, waren entsetzt, was hier passiert ist und wie Petrus es nur wagen konnte, Heiden zu taufen, ohne ihnen vorher zu sagen, welche jüdischen Regeln sie alle befolgen müssen. Und deswegen kam es damals zu Riesenkrach in den Kirchen. Und die ganzen Apostel sind zusammengekommen, in Apostelgeschichte 15 kann man das nachlesen, zu einem Konzil, wo sie über diesen Streit gesprochen haben und versucht haben, miteinander eine Lösung zu finden. Und so passiert das durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder. Es verändern sich Dinge, die Menschen streiten darüber und man muss miteinander Wege finden, wie man wieder zueinander kommt. Wie man gemeinsam den Weg weitergeht und wo man Gottes Willen erfährt. Auch bei uns könnte es zu solchen Differenzen oder Streitereien kommen, auch wenn wir das nicht gerne mögen. Aber gerade deswegen sagt uns dieser Text, lasst uns wieder zusammenkommen, lasst uns miteinander darüber sprechen, ins Gespräch kommen und offen bleiben und fragen, was ist Gottes Wille? Welche Mauer müssen wir abbauen? Welchen Weg gemeinsam weitergehen? Damit mehr Menschen von dieser grenzenlosen Liebe Gottes erfahren und ihr begegnen. Amen.